Hallo David.
Hallo Robert.
Na, die Energie in Person.
Ja, ja, aber wir nehmen auch wieder an einem Nachmittag auf, weil du noch unbedingt
Abend.
Sex
es ist schon,
gucken
es ist
wolltest.
Schon wie Abend. Sex gucken geht immer. Vor allem gratis.
Der Anfang,
gratis.
Ja, ne?
Im Kino.
Ja, wobei alles doch gratis. Ich meine.
Nee, sonst so Sex gucken, wenn du in diese Läden gehst, die auch in dem Film
wer
gehst,
geht denn
kostet
noch in Läden?
Geld.
Ja.
Ich war ein paar Mal.
Stimmt, du
in
bist,
den
ja,
letzten
du bist
Jahren
ja voll der Stripclub-Typ.
Ich war der gar nicht mehr so sehr.
Nee?
Der letzte Besuch war mir dann so, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, habe ich beschlossen. Ich war mit so Bram und so, mit so verschiedenen auch YouTubern. In den letzten Jahren haben wir so ein paar Mal ausprobiert, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und das ist aber dann nicht gratis.
Wir reden heute
so
über.
Soweit ist das Influencer-Game noch nicht.
Wir reden heute über Anora, ein Film, in dem, ich glaube, die erste Szene ist direkt, es läuft, glaube ich, ein Song von Take That und dazu sieht man Ärsche, die wackeln. Es spielt nämlich im Sexarbeitermilieu.
Aber gar nicht so sehr, wie ich dachte, ehrlicherweise.
Ja, dann irgendwann nicht mehr, aber es ist schon viel nackte Haut. Also, wie heißt die Darstellerin? Mandy Mon. Sag doch mal jetzt, du bist doch.
Mickey Madison.
Ja. Okay, die halt, so, die ist schon viel unbekleidet zu sehen, fand ich.
Und ist jetzt ein Problem für dich?
Ich saß da und ich war empört. Ich habe gesagt so, Mann, kann die sich nicht mal was anziehen?
Also der Film ist auf jeden Fall ein wilder Ritt. Ich bin gerade aus diesem Film rausgekommen, da reden wir drüber. Wir müssen nochmal über Spiders reden.
Ja.
Weil.
Können wir den anders nennen? Weil das ist der bekloppteste Name aller Zeiten.
Warte, du hast ja noch nicht den ganzen deutschen Titel gehört.
Bis in den
Ihr
Tod.
Ihr Biss ist der Tod.
Stimmt, ja. Ja, ja, ja. Wir haben noch einen Film, in dem geritten wird.
Ach so.
Venom.
Venom.
Venom, da Venom. Ist ein Pferd drin. Ja.
Ja, das wissen wir aus den Trailern schon.
Wird noch wo geritten? Ein Karate-Ritt habe ich für dich. Mir haben super viele Leute geschrieben, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du kümmerst dich ja um Feedback von deinen Fans nicht.
Nee, das geht rein und nur, wenn sie mal ein super Thanks 50 Euro gibt,
ja,
dann schreibe ich ganz lässig Danke.
Meine Leute sind
alles. Ich antworte auf
Daumen,
jede Instagram.
Daumen
ich sage
hoch.
Immer Instagram, aber antworte ich jede Nachricht. Das ist der Zugang.
The Shadow Strays oder auch da hat man sich wieder im deutschen Verleih gedacht, The Shadow Strays
ist
kann das, doch
der Schattenboxer oder was haben wir Schattenkämpfer, wie nennen sie es im Deutschen?
Codename 13.
Ich habe noch einen Nazi-Ritt. Mit Riefenstahl.
Riefenstahl.
Die Doku über Leni Riefenstahl.
Ja.
Und hast du Brothers noch gesehen?
Ich habe ihn angefangen, aber.
Ja, da hast du eigentlich auch alles.
Da habe ich alles gesehen?
Ja. Okay. Also, der ist schrecklich.
Schrecklich sogar. Find,
also, ich habe dir 1,5 Sterne gegeben. Hast du noch die Orang-Utan-Szene gesehen?
Nee, ich habe so die erste.
Josh Brolin
die erste
holt einem Orang-Utan einen runter an dem Film.
Ah, nach Anora ist das vielleicht der Film, den ich
der sexieste Film der Woche.
Der Woche. Über alles reden wir heute.
Ja, also heute gibt es ein buntes Potpourri an Qualitäten.
Bevor es uns dann nächste Woche vielleicht nicht mehr gibt.
Warum soll es uns nicht mehr geben?
Ich fliege in den Urlaub, Robert. Du weißt, ich bin da immer super skeptisch. Who knows?
Aber KI ist soweit. Wir haben jetzt, glaube ich, welcher Folge sind wir? Ich sag's dir. In 185. Wir haben 185 Folgen dann von dir.
Aha.
Das merken die Leute nicht. Das machen wir alles mit KI.
Ja?
Ja.
Und die sagt dann immer, scheiße, scheiße, scheiße.
Nö, zwischendurch, damit es nicht auffällt, sagt sie auch, da bin ich fast ein bisschen verliebt drin gewesen. Sowas sagst du ja manchmal. Das ist immer so der Moment, wo man die Menschlichkeit in dir erblickt.
Ja gut, und damit herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel. Womit wollen wir anfangen?
Darf ich mir was aussuchen?
Ja, Stefan Raab willst du kurz besprechen?
Ja.
Gar kein Problem. Als Follow-up dachte ich mir, ich bin gestern über einen Artikel gestoßen, ich habe mal geguckt, wie hat sich eigentlich die Quote von seiner Show entwickelt? Weißt du noch die Fernsehnummer, bei der du nicht verstehen konntest, dass Freunde oder von dir vielleicht danach nicht mehr Freunde diese Sendung geschaut haben, die irgendwie 9 Millionen Zuschauer
das
hatte?
Das Boxending.
Das Boxending.
Ja.
Und dann kam ja seine Du stiehlst hier nicht die Millionen-Sache. Und ich habe mal geschaut. Folge 1, das ging noch ganz gut, hatte 790.000 Zuschauer sofort und hat dann über die Wochen jetzt ein bisschen mehr als 2 Millionen gesammelt. Folge 2 ist abgesagt auf 430.000 Zuschauer zum Start, ist ja auf RTL Plus und Folge 3 ist jetzt auf 350.000 Zuschauer reingestartet. Also da siehst du schon, hat sich gedrittelt, fast gedrittelt. Und das ist, was wir so ein bisschen prognostiziert haben, dass da einfach so viel Konkurrenz inzwischen existiert um Freizeit und Inhalte und die Leute das auch, also einfach, es gibt zu viel Interessantes da draußen.
Ich bekomme ja nur am Rande davon mit. Und
ich komme davon gar nicht mit.
Nee?
Ich habe noch so Nachbarn und so, die meinten, ja, ich bin voll gehypt. Und dann habe ich immer so dezent jede Woche nach oder ab und zu mal nachgefragt und hast geguckt, nee, noch nicht, da ist was dazwischen gekommen. Genauso dachte ich mir das. Ich merke das auch bei Gina, da wird am Anfang reingeguckt und auch gar nichts dagegen, aber so sind die Menschen nun mal. Und die Qualität auf Netflix und sonst wo ist inzwischen so hoch, dass das dann einfach nicht mehr zieht, dir so ein Ding um die Ohren zu hauen. Also ich glaube da einfach nicht dran. Ganz kurz, eine Sache noch. Sommerhaus der Stars, nur mal im Vergleich, hat auf RTL Plus 950.000 Zuschauer. Also dreimal so viel wie die letzte Sendung zum Start.
Was bitter ist, aber gut, lassen wir das. Wir könnten uns mal nur über Trash-TV hier unterhalten.
Ja?
Aber
sollen wir das machen?
Bitte, unbedingt.
Aber da müssen wir auch was zu sichten. Wir könnten mal einen Monat lang immer neben den...
Einen Monat lang?
Nein.
Da wäre ich ja bekloppt.
Lass mich doch mal ausreden, was ich sagen will. Wir könnten ja einen Monat lang im Podcast immer, wenn wir so das intellektuellen Kram Kino abgearbeitet haben, am Ende die aktuelle Episode einer Trash-Sendung zum Abbinden reinnehmen. Ich glaube, das ist eine Kategorie, die Leute nicht schlecht fänden.
Für mich ist ja schon Trash, wenn Carly hier Love is Blind guckt in allen
möglichen Ausführungen.
Das ist
aber super beliebt, ne?
Ich weiß, das ist nicht wirklich trashig inszeniert. Also ne, da muss man klar sagen, das ist mittlerweile echt hochwertig, was sie da aufs Parkett legen. Aber ich finde es ja so trashig, diese Zwischenmenschlichkeiten, die dabei entstehen. Das ist ja nicht echt. So, deswegen komme ich nicht drauf klar. Aber anyway, was ich interessant fand, war, dass, glaube ich, ganz viele Leute sich haben abstoßen lassen von der Erwähnung, die du ja überall gelesen hast. Was ist denn die Show überhaupt? Nämlich TV Total und der Rest ist dann Schlag den Raab. Weil er ja erst so eine halbe Stunde Stand-up macht und dabei auch wieder wirklich genau das macht, was er bei TV Total macht, was auch so ein bisschen weird wirken soll, weil die heutige Generation, die guckt ja gar kein Fernsehen mehr. Es ist ja gar nicht mehr so, dass man sagen kann, so, oh, haben Sie gestern gesehen beim MDR? Nee.
Also nur ganz kurz, lineares Fernsehen ist robuster, als man dachte, kam erst die Woche, aber als Second-Screen-Erlebnis. Die Leute lassen es laufen, damit halt irgendwas dödelt im Haus oder in der Wohnung, während sie was anderes tun. Sehr viel.
Naja, aber man sieht ja deutlich, die großen Sender streichen ja Gelder, ne, überall. Also weil es wird zwar noch Fiction produziert, aber man sieht es ja, und das haben wir dieses Jahr ja häufiger besprochen, der Branche geht es nicht allzu gut, weil die ganzen Produktionen abgesagt wurden. Das hat auch mit dem Fernsehen zu tun. Aber anyway, also alles, was ich gehört habe, ist, dass es zumindest weird sein soll, dass halt dieser Mann geht und sagt, er hat keine Lust mehr auf die Sachen, die er da gemacht hat und kommt nach 10 Jahren zurück und sagt so, jetzt habe ich dann doch wieder Lust. Und zwar übrigens auf die Sachen, die ich schon gemacht habe und die es ja eigentlich auch schon gibt, weil Schlag den Raab gibt es ja, glaube ich, oder Schlag den Star gab es ja und auch in unterschiedlichen Varianten. Und TV Total gibt es ja auch noch mit Christian Puffpuff oder wie der heißt. Also ist jetzt nicht...
Christian?
Irgendwie so.
Ist egal, Puffpuff.
Und also... ist jetzt ja nicht so, dass man sagen könnte, so, boah, da hat er jetzt was ausgegraben. Also ich kann zumindest nachvollziehen, warum...
Ich habe noch keine Folge geguckt davon auch. Also
ich habe mir nur ein Video angeguckt von Nein Marius, das ich gut fand. Da hat er das analysiert und sagt ein paar gute Sachen dazu. Ach so, und dann habe ich gesehen, weil Leute mir das empfohlen hatten, meinten so, boah, guck mal, jetzt macht er wenigstens wieder was, was es schon ewig nicht mehr im Fernsehen gab. Da setzt er sich nämlich in der Kölner Innenstadt auf eine Bank und redet so mit Leuten und nimmt denen so Pommes weg und ist ein bisschen frech. Und ich dachte so, ah, cool, das war richtig toll damals, 2001.
Also bei Viva war auch die Zeit.
Ja, ja, da war das halt noch so voll frech. Aber jetzt denke ich nur so, das ist, ja.
Na gut, das war ein kleiner Zwischenstand. Wir vergessen also die wirklich wichtigen Themen hier nicht im journalistischen Investigativbereich bei Pärchenschwafel.
Wir sind ja auch kein Fernsehpodcast. Ja,
kommen wir zurück zu
auf unsere Meinung müsst ihr nicht hören. Auf meine Meinung müsste
so
ich hören.
So nämlich. Ja. Also, was ist denn dein Wunsch, David? Du würdest dir was wünschen.
Nachdem du gerade so inbrünstig über Brothers abgehatet hast, möchte ich mal ganz cool. Also, ich gebe dir mal meinen Einstand zu Brothers. Ich hatte den Trailer gesehen, dachte so, hatte dann gesehen, das ist der Regisseur, der Palm Springs gemacht hat. Kam 2020 mit Andy Samberg. Fand ich herzallerliebst. Ganz tolle Zeitloop-Geschichte. Hast du den gesehen zufällig?
Ja.
Ich fand den richtig
diese
toll.
Hochzeitsnummer, wo er dann nach und nach immer was richtig Gutes Ding.
Ja, ja, so täglich grüßt das Murmeltier, aber in modern fand ich super. Und deswegen dachte ich so, mit den Schauspielern, das kann doch nur gut werden. Trailer habe ich auch ein bisschen
also Josh Brolin, Peter Dinklage, Brandon Fraser, Glenn Close, Marisa Tomei unter anderem.
Und dann habe ich den angefangen. Die ersten 5 Minuten sind auch also haben mir sehr gut gefallen. Es geht so um 2 Brüder, die im Teenageralter noch sind und du merkst so, die Familie besteht wohl aus Gaunern Und sie warten zu Hause an Thanksgiving auf Mutti, die wie mal wieder zu spät ist. Und die kommt dann mit ihrem Liebhaber angefahren. Der wurde gerade angeschossen. Man kann nur annehmen, dass sie eine Bank überfallen haben oder so. Und sie verabschiedet sich mit den Worten: Jungs, ich bin da mal für eine Weile weg. Ihr müsst aufeinander aufpassen. Und dann kommt so eine Überblende. Es gibt so eine kleine, so eine Geschichte, wo dann kurz erzählt wird, was ist in den letzten Jahren passiert mit Peter Dinklage, die dann schon älter geworden sind, und auch Josh Brolin. Und dann fängt der Film an. Und bisher ist auch noch harmlos. Also ich bin so bei 15 Minuten.
Warum hast du nicht weitergeschaut?
Weil ich A, keine Zeit hatte, aber weil ich auch dachte so, also bisher hat mich noch nicht so wirklich viel abgeholt und Robert findet den doof, so vielleicht ist es auch nichts.
Also du, Peter Dinklage kommt aus dem Knast frei und hat, das weißt du ja auch, ne, mit so einem korrupten Kopf von Brendan Fraser gespielt, ein Ding am Laufen, er soll was besorgen und will seinem Bruder, der inzwischen ganz gesittet mit Familie lebt, sagen, ein letztes Ding. Wir haben da noch was, das ist jetzt richtig was wert, das ist quasi unser Recht, und dann spinnt sich dann so ein Road-Action-Komödien-Movie draus mit verschiedensten Stationen, und dann hast du eben so wirklich Sachen, wo ich jedes Mal dachte, das ist jetzt so Gefrotzel hin und her die ganze Zeit zwischen zwei Brüdern und so, aber du wolltest mich da nicht verraten und nee, wir müssen das jetzt hier aber klauen, oh, du bist so blöd, nee, du bist so blöd gefühlt, das ist so die Stimmung, die ganze Zeit da drüber war,
aber
Josh Brolin ist halt überhaupt nicht lustig. Ich mag den richtig gerne, aber ich finde, dass Brothers ein perfektes Beispiel dafür ist, dass es ein Publikum zum Lachen zu bringen viel schwieriger ist, als zum Weinen zu bringen. Das ist einfach generell so. Und da siehst du, die haben alle kein komisches Talent. Die Akteure, die ich jetzt genannt habe. Du hast zwei Brüder, bei denen ich überhaupt diese Bruderebene nicht abnehme. Du hast eine Mutter, die nie wie eine Mutter wirkt, die auch dann, wenn es mal so...
Das ist Glenn Close, oder?
Ja, ja, Glenn Close. Und wenn es dann auch mal hinten raus trifft, die so miese, egoistische Entscheidungen und dann wieder doch nicht. Und das wirkt alles so behauptet. Dieser Familiencharakter, der fügt sich nicht. Und damit kann ich mit diesen Figuren auch nicht mitgehen. Und das Schlimmste ist wirklich, finde ich, es gibt wirklich so eine Szene, wo die beiden Brüder wo sind und er verschwindet, also Peter Dinklage mit einer Frau, in ein Zimmer. Und was denn, da machen die irgend so, der Film fand, ich fand den so nervig, dass ich mich echt konzentrieren muss, daran zu erinnern. Die machen irgendwie zu so einer Rock-Metal-Nummer irgendeine komische, weirde Tanznummer, die wie so ein Sex-Vorspiel wirken könnte in dem einen Raum. Und im anderen Raum sitzt Josh Brolin, da kommt ein Orang-Utan rein, der fängt sich an, Josh Brolin nach und nach so ein bisschen in den Arm zu krallen, und dann muss er ihm mit seiner Hand dem Orang-Utan masturbieren. Off-jerken. So. Und dann ich so, what?
Ja.
Ich habe davor Josh Brolin so viel Respekt. Wie kann denn das jetzt sein? Wann ist denn das passiert? Und es geht, finde ich, ab da auch nie so wirklich bergauf. Du weißt die ganze Zeit, okay, das ist jetzt halt so eine Road-Movie-Nummer und dann ist da irgendwie Beute und dann ist da Polizei. Brendan Fraser auch schlecht, finde ich, als Polizist,
ja,
der die ganze
Zeit, schlecht.
Schon von Anfang an. Und das bleibt die ganze Zeit, wird auch zu keinem Zeitpunkt anders. Und das hat mich wirklich, wirklich angeödet. Also das hat mich richtig traurig gemacht, weil ich habe, die können alle, sind alle nicht witzig.
Ja, ich
wirklich
würde,
ganz schlechte Komiker.
Ich möchte dem ja insofern widersprechen.
Aus meiner Sicht.
Es kann funktionieren, wenn du die Leute nicht gegen den Strich spielen lässt. Hast du zufällig Inherent Vice gesehen?
Ja, klar.
Von Paul Thomas Anderson.
Mit Joaquin Phoenix, ne?
Genau. Ja. Und da spielt ja Josh Brolin den Gegenpart. So ein Ding, was er immer wieder macht, ist so ein Running Gag im Film, dass er in so einem mexikanischen Frühstückslokal Molto Bene Caco bestellt, also Pancakes immer wieder, und das auf so eine ganz skurrile Art und Weise. Und da finde ich ihn zum Beispiel hilarious, aber da versucht er nicht witzig zu sein. Das ist ja eine Sache, die Leslie Nielsen mal gesagt hat, dass eigentlich die beste Comedy ist, wenn man das richtig straight runterspielt. Wenn die Schauspieler das Gefühl haben, sie sind in einem Hardcore-Drama oder in einem echten Polizeithriller, und das Ganze dann aber absurd überspielt wird, dann kann es auch witzig sein.
Es war eine Szene, wo Josh Brolin gleich vor seiner Mutter steht und sagt so, Mom, but I don't, also, aber ich bin doch gar nicht so. Und ich denke so, das ist so wie so ein bockiges Kind.
Aber ich habe mir das schon gedacht.
Ich meine, das ist immer so dieser harte Kerl mit so einem leichten Western-Charakter. So der Typ, der Leute, Josh Brolin ist ein Typ, der zieht Leute aus dem brennenden Auto. So, das ist,
mit den Szenen.
Das ist dieser Typ. Ja. Charakter. Aber das passt nicht. Ey, da muss noch gefehlt, dass er irgendwie mit einer Windel irgendwo. Also du guckst ihn zu Ende.
Sowas können nur die Farrelly-Brüder, weil bei denen bin ich auch immer erstaunt, dass die wirklich gestandene Schauspieler, wie zum Beispiel, wie heißt der nochmal, aus Dumm und Dümmer, der nicht Jim Carrey, sondern
der halt.
Eigentlich Dramadarsteller, ich will mal Ted Danson sagen.
Jeff Daniels.
Jeff Daniels. So, Jeff Daniels ist ja eigentlich ein Schauspieler, wo man nicht glauben würde, dass der so eine Rolle ausfüllen kann. Aber kann man, wenn man mit den Farrelly-Brüdern dreht. Aber hier ist es offenbar nicht geglückt. Ich hatte gleich den Eindruck, weil ich diese Szene am Anfang gesehen habe, der arbeitet ja in so einem Fastfood-Restaurant, Josh Brolin. und wird dann entlassen. Und dann bei der Entlassung sagt er so, aber ich wollte doch eine Gehaltserhöhung.
Da fängt es langsam an.
Und das da habe ich schon gemerkt,
Timing
irgendwas,
funktioniert nicht, oder?
Okay, alles klar.
Aber ab da, das ist, finde ich, das ist top-notch.
Okay.
Diese Szene, das ist noch sein bestes komödiantisches Talent. Und da zeigt er, dass er gar kein Timing hat, weil diese Idee, wie er alles reingedrückt bekommt, aber. Und dann auch dieser Witz, ich wollte eigentlich die Partyplatte mitnehmen, kannst du immer noch, aber ohne den Mitarbeiterrabatt. Es ist überhaupt nicht witzig. Ja. Und dann sitzt er da alleine und sagt, aber ich wäre so gern befördert worden. Nee, also nee. Ist es wirklich nicht. Und das ist für mich schon der Beste, den er macht. Und der ist schon so Schamgrenze.
Mhm.
Ey, vielleicht geht es ja auch völlig anders. Du kannst ja auf deinem Flug ins Paradies versuchen, da noch weiterzuschauen, aber...
Ich bin mal gespannt, was im Flugzeug gezeigt wird. Ich glaube, ich werde mir wahrscheinlich... Da laufen ja immer so Mistfilme. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich dann so diese Romantikkomödie...
Wo laufen da immer Mistfilme?
Habe ich immer das Gefühl. Also ich wette, dass
da... Soll ich mal ein Sportprogramm schauen von deiner Airline?
Kann man das?
Komm, versuchen. Was fliegst du hin?
Swiss Airlines.
Swiss Air, naja, ist schön. Da kriegst du aber gute Schokolade an Bord.
Ich nehme an, da wird dieser, wie heißt der mit Blake Lively nochmal, den du gut fandest?
It Ends With Us?
Ja, der wird 100 pro da laufen und dann werde ich den
das
noch
Das Erste,
gucken.
Was ich von dir dafür Nachricht kriege, aus dem blauen Meer, aber nicht für einen scheiß Film, Robert. Swiss Air, Bordunterhaltung auf Langstrecken. ich lang nicht
mehr. Schau mal nach.
Ich guck mal hier, Filme, Musik. A Quiet Place Day One kannst du sehen.
Ja.
Abigail.
Hier das ist
Am I Okay? Den habe ich nicht gesehen. Mit Dakota Johnson, der Kleine.
Was?
Am I Okay?
Ich hasse das. Als Filmkritiker hasse ich diese Interkontinentalflüge, wo du eigentlich keine Chance hast.
The Color Purple, den haben wir beide nicht gesehen.
Ja.
Den könntest du gucken. Farbe Lila, der ging ganz gut weg. Ansonsten... Nee, den Rest hast du entweder gesehen oder fandst du es schlecht.
Ja, so.
Also zumindest...
Also habe ich genau einen Film für volle 12
Stunden. Back
to
Black wirst du nicht gucken, weil er so verklärt ist.
Back to Black? Oh,
das ist
ich mir auch
Amy Winehouse. Ja. Der steht hier auch noch drauf.
Den gucke ich auch.
Und den Rest, hier so Aquaman 2. Ich glaube, das sind nur 15 Filme hier gelistet. Zeige alles kann ich anklicken. Den.
Ja, na, weil Klassiker ist ja auch nicht schlecht.
Hier Bike Riders.
Dann erzähle ich mal noch was über The Shadow Strays oder Codename 13. Das ist der neue Film von...
Wo kann ich das gucken?
Netflix.
Ah.
Netflix hat irgendwie so einen Deal mit Timo Tjahanto, falls du den kennst. Du ziehst die Augen zusammen. Der hat unter anderem The Night Comes For Us gemacht. Der im Grunde kann man den ganz einfach beschreiben mit The Raid in krass brutal.
Mhm.
The Shadow Strays erzählt so eine Geschichte von einer Geheimorganisation von Ninja-Killern, die angesetzt werden, so auf Ziele, die eigentlich, die kann man nicht töten. Ne? Also es ist so, gleich am Anfang sieht man so einen Bösewicht, so einen Mafia-Boss, der umgeben ist von seinen Goons und sagt so, ja was, ich habe schon ganz andere Attentäter überlebt, so das, wie soll der mich hier erreichen? Und dann springt die Tür auf und eine Ninja kommt rein und dann wird gemetzelt und das wieder auch sehr grafisch, muss man sagen, das ist ja so das Ding von Timo Tjahanto und man stellt dann schnell fest, so, das ist eine Frau. Das hier ist also so eine Mischung aus, ich würde sagen, John Wick ganz viel, Kill Bill ein bisschen, aber auch Ninja Assassin, falls du den noch kennst, von, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, auf jeden Fall die Wachowskis haben es produziert damals. Und Timo Tjahantos Filme, die sind immer zu lang. Der hier auch, 2,5 Stunden ist einfach viel zu viel. Eine Stunde zu viel ist hier drin, vor allen Dingen gemessen daran, was er erzählt, weil es ist halt wirklich nur das, der erste Auftrag oder es ist ein Auftrag, der dann am Anfang so ein bisschen in die Hose geht und dann wird unsere Protagonistin von ihrer Lehrerin am Anfang verdonnert, auf der Wartebank Platz zu nehmen. Wir meinen so, ja, den nächsten Auftrag gibt es erstmal nicht, lehn dich mal zurück. Und während sie so in der Pause vor sich hin sieht, lernt sie einen Jungen kennen, dessen Mutter gerade getötet wurde. Und sie beschließt jetzt, die Mutter und den Jungen, der dann auch noch gekidnappt wird, zu rächen und metzelt sich dann durch die Unterwelt und kommt dann so einer großen Verschwörung auf die Spur. Und es ist wie immer, es ist statt so ein Mann gegen alle, es ist eine Frau gegen alle jetzt, mit so einer sehr banalen Rache-Story. Und die hält halt nicht für 2,5 Stunden. Es sind viele Actionsequenzen hier drin und auch nicht nur Hand-to-Hand-Combat, sondern Schwertkampf, Autoverfolgungsjagden. Es sind wilde Schießereien mit dabei, auch mit sehr vielen Protagonisten, mit großen Explosionen. Aber nicht alles davon ist kompetent umgesetzt, weil ich finde, auch das ist ein typisches Problem von Timo Tjahanto, dass seine Choreografien immer so schwenken zwischen, oh, das ist ja gut und das ist ja nicht so gut. So, gerade so, wenn sich zwei gegenüberstehen, da merkt man so, die Kamera kommt hinterher und die Choreografien sind gut. Aber sobald mehrere Gegner angreifen, merkst du, wie die abwarten. Du merkst richtig so, wie die ihre Steps im Kopf durchgehen und du siehst dann, wie die abbremsen, wie sie nicht richtig zuschlagen wollen, wie Leute im Hintergrund warten, statt einzugreifen. Und das finde ich nicht gut gefilmt. Da merke ich dann immer wieder, dass ich bin da hin und her gerissen bei diesen Filmen, sodass ich sagen muss, wer derbe Action-Keilereien möchte und eine Rache-Story möchte, der wird dieses Jahr, also ne, ich bin ja kein Fan von Monkey Man gewesen, der wird dieses Jahr wohl nicht besser bedient werden. Für mich ist das so ein bisschen ein Ticken schlechter als sowas wie Farang aus dem letzten
den
Jahr.
Ich mochte.
Den wir ja beide mochten. Die sind ja nie wirklich clever. Also ich will gar nicht sagen, ne, das müssen keine großartigen Geschichten sein. Auch John Wick 3 oder 4 hat das ja nicht.
Upgrade ist ein gutes Beispiel.
Ja, aber da sind dann wenigstens ein paar Ideen drin. Und auch bei den Action-Szenen sind so ein, zwei Momente, wo man sagt, oh, das habe ich noch nicht gesehen. Oder das ist mit einer Kameraeinstellung gefilmt, wo ich denke so, ja, da wird sich noch Mühe gegeben. Aber hier nicht. Hier ist alles irgendwie schon mal da gewesen. Deswegen, ich saß auch da, ne, so ein typisches Second-Screen-Erlebnis. Haben dann irgendwann gemerkt, wie ich so gerade bei nach einer Stunde guckte ich so, habe ich pausiert, dachte, boah, das sind noch, was, anderthalb Stunden? Und also da schreibe ich jetzt erstmal meinem Robi und das habe ich dann gemacht und dann lief der so nebenbei
so
durch.
Apropos Eine Frau gegen alle, hast du von Ballerina eigentlich den Nachdrehs mitbekommen? Die kann Nachdrehs
ja,
waren,
schon
sondern
vorher,
Neudrehs,
ja.
So extrem.
Der war ja eigentlich für dieses Jahr angesetzt.
Ja, ein Jahr verschoben.
Dann ein Jahr verschoben und zwar, weil Chet Stahelski die Szene wo selber nachgedreht hat. Was mich jetzt nicht überrascht, wenn man vorher Len Wiseman daran gelassen hat. Len Wiseman hat ja die Underworld-Filme unter anderem gemacht. Aber ich finde jetzt, die Underworld-Filme, die hatten immer so einen gewissen Style. Aber das ist auch gewesen, der erste Teil noch. Danach wurde es ja schon gruselig. Ich finde den dritten eigentlich noch ganz gut. Da spielt aber Kate Beckinsale nicht wirklich eine Rolle. Der ist noch am besten, fand ich.
Ich würde ja nur sagen, dass Ballerina komplett, also zum großen Teil, echt neu gedreht worden
ist. Der Trailer ist
schon
gar
krass.
Nicht so übel gewesen.
Ich finde den richtig geil.
Ja?
Richtig gut. Also richtig, richtig gut.
Ich
glaube, der
überrascht.
Wird endlich mal nach Atomic Blonde der nächste Film, der richtig kracht mit einer Frau in der Hauptrolle.
Man kriegt ja eigentlich Angst, wenn man hört, dass so viel nachgedreht wurde. Aber wenn Chet Stahelski sagt, ja gut, dann mache ich es einfach selbst. Also wenn das noch kohärent wirkt, in sich geschlossen, dann kann es richtig krass werden.
Ja, ist das in der Bullet Train, ne? Ich vergesse, nee, oder das ist der andere.
Chet Stahelski ist John Wick.
Ist John Wick.
Und David Leitch ist Bullet Train und der Fall Guy.
Deadpool auch.
Genau.
Okay, wo wollen wir weitermachen?
Komm, erzähl doch mal über Nora. Ich weiß noch gar nicht, wie du den fandest.
Achso, ich dachte, du sollst jetzt Riefenstahl.
Ey, Nora, Riefenstahl, ich finde, es ist keine große
Brücke. Also ich komme gerade aus Nora raus, der neue Sean Baker-Film. Der hat unter anderem zuletzt den ganz kleinen Red Rocket gemacht und den sehr guten, sag schon?
The Florida Project. Aber Red Rocket ist auch super gewesen.
Mit Willem Dafoe. Ja, also Red Rocket ist ja so, da gab es ja Szenen, da wird sich auf dem Parkplatz gekloppt und die Passanten dachten, das sei echt, weil Sean Baker auch fast nie mit Kunstlicht dreht. Deswegen war das nicht ersichtlich, dass es ein Filmset ist, weswegen die Polizei da regelmäßig gerufen wird bei seinen Dreharbeiten. Ja, und Nora ist jetzt die Geschichte von einer jungen Frau, die Annie heißt und als Tabletop-Dancerin und
Tabletop wäre lustig.
Naja, auf den Tischen tanzen, gibt's das nicht auch?
Ja, ist Table Dance, aber Tabletop ist sowas wie, wenn du mit Warhammer-Figuren durch die Gegend. Das wäre lustig.
Das ist mal ein Upgrade, oder?
Ja, ja.
Das Nerd-Genre mal richtig brechen.
Meine Tyranniden greifen an. Ich schicke meine Stripperin nach vorne. Sie schlägt zurück mit einem
B12. Sie ist Table-Dancerin, die erstmal Props, das musst du auch erstmal lernen, so an der Polstange zu tanzen. Ist schon krass. Und halt Tag ein, Tag aus quasi damit ihr Geld verdient, um die Runden kommt, so ein paar Freundinnen in dem Gewerbe hat, im Stripclub arbeitet und liefert da jeden Abend noch ihre, weiß ich nicht, 5 bis 8 Lap-Dances ab. Das sind dann die, wo man quasi bis ganz nackt auf dem Schoß von Männern tanzt. Die begleitet bleiben. Und dabei lernt sie einen Typen kennen namens Ivan. Und der ist zwischen den beiden, scheint
so,
sie so.
Er ist Sohn.
Er ist Sohn. Er ist Sohn von gefühlt einer Oligarchenfamilie oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr reich. Geld spielt keine Rolle. Und er lädt sie zu sich nach Hause ein und da schaut sie auch vorbei. Und das ist ein pompöses Anwesen in New York. Mit Blick über, ich glaube, es ist der Hudson River. Und es ist einfach ein Haus, was alleine mit dieser Lage und der Immobilie, weiß ich nicht, 20 Millionen plus kostet. Mhm. Also du weißt schon, so reich müssen die Eltern sein. Und zwischen den beiden steht dann was. Auf einer Ebene, wo sie Geld verdienen will. Und er sagt, ey, willst du nicht vielleicht auch sogar mal für mich, nachdem sie Neujahr zusammen verbracht haben, große Party hat er geschmissen, immer sind Drogen da, mal Kokain, mal Gras, mal irgendwas anderes. Sagt, willst du nicht mal eine Woche meine Freundin sein für $15,000? Macht sie auch gerne. Und dann verschlägt sie nach Vegas, wo sie heiraten. Und das ist keine gute Idee in den Kreisen, weil damit haben die Eltern ein Problem und hetzen einen Priester auf die beiden, dass diese
Ehe... Er ist eher so ein Bodyguard, der als Priester noch nebenbei arbeitet.
Ja, der dafür sorgen muss, dass diese Ehe annulliert wird und dann nimmt ein wahnsinnig chaotisches, wildes Abenteuer seinen Lauf, wo im Grunde eine Gruppe gezwungenermaßen und auch gegen den Willen Einzelner darin sich durch die New Yorker Nacht auf der Suche nach jemand anderen machen.
Ich fand den erstaunlich anders als die beiden vorherigen Filme, die ich jetzt gesehen habe von Sean Baker. Ich hatte ja seinen ersten Tangerine, hieß der, habe ich nicht gesehen, aber die letzten beiden Filme, die spielten ja immer in so einem, ja, die hatten dieses Lokalkolorit, es gab dann dieses Setting, in The Florida Project ist es dieses
Hotel in der Nähe von Disneyland.
Und Red Rocket spielt in so einem armen Vorort, die Hauptfigur ist ja so ein
ehemaliger Pornodarsteller.
Genau, der sich auch so durchs Leben wurschtelt und dann in so einem Burger-Joint arbeitet nebenbei. Also
da, Donutladen, glaube ich, war das, oder?
Genau, und da merkt man auch so dieses Amerika, was es dann eben auch gibt, abseits von New York, abseits von Florida, von Miami, von den Orten, die halt immer gezeigt werden, sondern hier stehen so alte Schornsteine von Industrieanlagen, die längst verlassen wurden, weil sich die Wirtschaft in diesen Orten längst herausgezogen hat, weil sie nicht mehr existiert. Diese Orte sterben dann auch meistens. Das fand ich immer schön und spannend zu beobachten, also das mitzubeobachten. Ich kenne das ja so im Grunde nicht und finde das dann immer interessant, wenn Filme mir das zeigen und wenn die dann so real eintauchen können. Hier erzählt er halt aus diesem Sexarbeitermilieu. Aber auch nur am Anfang. Ne? Also der Film switcht dann so seltsam, weil er am Anfang so ein bisschen sehr realistisch wieder, man geht auch mal nach hinten in den Schminkraum der anderen Stripperinnen und folgt dann diesem Alltag und dann lernt sie dann diesen russischen Jungen kennen und dann switcht dieser Film und wird dann plötzlich eben so ein total abstruser Roadmovie ist es nicht. Ich würde es am ehesten vergleichen mit so Filmen wie After Hours von Martin Scorsese, die dann so total so ein Fiebertraum werden. Am Anfang fand ich ihn richtig toll, richtig toll. Und irgendwann wurde er mir ein bisschen zu anstrengend, weil gerade sie fängt an zu schreien und zu brüllen und zu strampeln und sich zu wehren, weil sie will ja mit ihrem, wie heißt der Typ, weißt du das noch?
Ivan.
Sie will mit ihm verheiratet bleiben. Und ich habe nie so richtig verstanden, warum sie ihn A geheiratet hat und warum sie mit ihm verheiratet bleiben möchte. Denn Liebe transportiert sich in dem Film nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es darum ging, dass sie mir auch weiß, dass sie an Kohle kommen wird. Also es ist ein sehr oberflächlicher Film. Und irgendwann kommt dann aber nochmal eine zusätzliche Love Story mit rein, die auch so ganz durchs Hintertürchen hineinkommt.
Ich finde, die hat sich so früh angebahnt, weil da so eine Chemie von Anfang an in der Wut drin war.
Ja, aber nicht so wirklich.
Ich dachte die ganze Zeit, ah, das geht noch in so eine Richtung.
Also es ist ein sehr vielschichtiger, facettenreicher Film, der einen seltsamen U-Turn macht. Also aus dieser Geschichte über das Sexarbeitermilieu wird dann plötzlich so eine Hetzjagd durch die Nacht mit drei Leuten, nee, vier Leuten, die sich gegenseitig anschreien, gegenseitig wehtun.
Der immer wieder witzig ist.
Der super witzig ist.
Du hast sehr viele
ist.
Figuren, die immer parallel reden und die Kamera schneidet nur eine Sekunde auf eine Reaktion. Mhm. Also super viele Lacher in der Pressevorführung auch gehabt. Ich finde, das Motiv von ihr ist gar nicht mal unbedingt, ich könnte jetzt hier reich werden, sondern es ist mein Ticket raus aus dem nicht vorhandenen sozialen Aufstieg, den sie
ja,
sonst hätte. Das ist ja nochmal ein Unterschied.
Aber es wird nicht wirklich klar, das ist keine Ebene der Erzählung, finde ich.
Also ich empfinde sie auch als so ein bisschen wie so ein dreckiges Märchen. Ne? Sie könnte raus aus diesem Sumpf, ne, über ihn. Und er wirkt auch so verloren. Übrigens hat er so einen wirren Spielstil, dass er mich ein bisschen an Timothy Chalamet erinnert.
Er sieht ja auch ein bisschen so
ja,
aus. Ja.
Und er selbst, bei ihm ist auch klar, der weiß um seine Nichtigkeit im Leben, sein Überflüssigsein.
Ja.
Und das macht ihn eigentlich zu einer traurigen Figur. Ich finde, der Film ist ganz schöner Kraftakt.
Ne? Ist
ich finde ihn auch
ja.
ein bisschen zu lang. Ich finde, er hat aber ein super starkes Ende.
Ja.
So also ein ganz starkes Ende, wo ich bis, also
das
bis,
letzte Bild,
bis 30 Sekunden vor Ende dachte ich so, oh, jetzt geht's dahin. Nein, aber durch die letzten 30 Sekunden, dann gibt's total Sinn. Dann dachte ich, da hat der Regisseur verstanden, und ich nicht mit absprechen wollte, aber der hat wirklich was zu erzählen hinten raus. Ich mochte das gerne. Und im Gegensatz zu New York bei Two Less Wolves im Schnee und Winter sind hier die Sets auch nicht so verloren und so einsam. Es sind noch Menschen auf der Straße. Und ja, das ist so.
Ja, du hast manchmal das Gefühl, dass Sean Baker auch hier wieder ohne Drehgenehmigung losgezogen ist.
Fall.
Und den Leuten erst hinterher gesagt hat, wir haben hier übrigens gerade einen Film gedreht. Ist es okay, wenn ihr zu sehen seid? Weil ne, gerade so, wenn sie so in so einem Restaurant befragen, sie so Leute, hey, habt ihr Ivan gesehen? Das ist ein Teil der abstrusen Story, dass Ivan irgendwann wegläuft, weil er nicht sich seinen Eltern stellen möchte, die aus Russland extra anreisen. Und dann wird er halt gesucht. Und dieser Bodyguard, von dem wir gerade gesprochen hatten, der ist so manisch und panisch auf der Suche nach ihm, dass er dann irgendwann anfängt, bei Feiern und in Restaurants jeden anzuquatschen. Und das fand ich immer wieder super witzig. Und immer wieder auch so, wo ich dachte, und jetzt nochmal, und jetzt, und wieder brüllen sie sich an, und jetzt brüllen sie jemanden anders an, und dann kommen sie in Schlägerei, und es ist viel, und es ist ein sehr lauter Film, wie ich fand, aber irgendwie hatte ich dann auch gedacht, ich habe dann mich mehr und mehr in die Charaktere auch verliebt, und zwar jeden einzelnen, und hatte Spaß daran. Aber es war schon so, dass ich, also der kriegt ja viele Vorschusslorbeeren und wird gerade so als einer der Filme gehandelt, die möglicherweise für den Oscar nominiert werden könnten, was ich nachvollziehen könnte. Aber ich glaube, Chancen hat er nicht, weil mir war er zu unrund.
Nee, das ist
der
dann
ist
wie
sehr
bei,
viel von allem.
Das ist wie bei Florida Project. Der hat ja auch ziemlich viele Nominierungen bekommen und, glaube ich, nicht viel gewonnen.
Nee.
Es ist so ein Film, der komplettiert dann die kunstvolle Varianz bei den 10 ja. Oscar-nominierten Filmen. So. Drehbuch könnte man vielleicht.
Die Darsteller sind aber mega. Also das möchte ich mal herausstellen. Die Darsteller sind mega.
Ja, die Mutter, da würde ich rausgehen, die fand ich echt
welche
nicht
Mutter,
geil.
Welche Mutter? Welche Mutter?
Seine Mutter. Die Mutter halt. Die extra anreisen.
Ach so, ja.
Also die ist für mich eher buh und der Rest ist wirklich gut.
Ja, ist aber so die Rolle auch. Also ich
naja klar, du baust sehr lange, bis diese Figur kommt, sehr viel Angst auf. Dann muss die Erscheinung, die dann kommt, das aber auch matchen.
Ja.
Und das finde, das kann sie nicht tatsächlich.
Der Film hat mich am ehesten am Anfang, wo dann auch so noch etabliert wird, so die beiden lernen sich kennen und weil es ist, muss man ja sagen, er bucht sie quasi. Und es wirkt dann noch so wie so eine Pretty Woman Geschichte, ne? Wo Richard Gere sagt so, hey, hast du nicht Bock hier zu übernachten? Und dann sagt...
Wobei es ja schon wichtig ist, dass sie kein Hooker ist, ne? Dass sie nicht Prostituierte ist. Also bei Pretty Woman ist ja klar eine Prostituierte.
Ja.
Das ist, glaube ich, in dem Milieu schon ein wichtiger Unterschied, um das mal zu sagen, ob man jetzt mit Kunden schläft oder nicht.
Aber sie schläft ja mit ihm.
Ja, aber es wirkt nicht so, als würde sie das regelmäßig tun. Sondern
nee.
Wäre das jetzt schon das erste Mal, dass sie das so. Wohl dafür.
Das ist ja im, also, ist ja im Stripper-Milieu durchaus, ne, man, also jeder kann ja für sich entscheiden, wenn ein Kunde sagt, ey, hast nicht Bock, wir treffen uns danach, weil im Stripclub ist es nicht erlaubt, auch hier in Deutschland nicht, aber du kannst ja danach theoretisch mit jemandem nach Hause gehen.
Wenn es überhaupt irgendwo erlaubt ist, dann in Deutschland, Prostitution ist so viel in der Welt nicht erlaubt. Deswegen kommen ja immer alle nach Deutschland dafür.
Es geht ja nicht mal darum, muss ja nicht mal jemand bezahlen, du kannst ja auch danach einfach so mit einem Stripper nach, also weil auch das ist möglich.
Läuft.
Und da lernen die beiden sich so kennen und anders als Julia Roberts und Richard Gere wird dann daraus da gibt es so eine Montage, wie die beiden viel Party machen in Las Vegas, viel Spaß haben, auch mit den Freunden von Ivan. Und in den Momenten funktioniert er am Anfang, ne, wie so eine sehr lebenslustige Coming-of-Age-Geschichte, wo ich noch nicht wusste, wohin geht das jetzt. Und wie gesagt, dann kommt dieser U-Turn und auch der ist noch ganz gut verbaut. Aber dann geht es sehr lang. Der geht auch 2,5 Stunden. Ne? Und
fast. Das merkt man auch.
Und dieser zweite Teil ist auch sehr, er dreht sich eine ganze Weile im Kreis. Diese Suche nach Ivan passiert sehr lang. Allein dieses eine Stück, wo quasi sie auch überrumpelt wird und ihr klar wird, dass sie sich scheiden lassen muss, wie lange sie auf diese Leute einbrüllt und schreit und wie oft das Wort Fuck und Motherfucker fallen. Da merkte man auch bei uns im Kino, die Leute gehen so raus, also beziehungsweise schalten ab. Und deswegen, ich bin unsicher, wie dieser Film ankommt, aber in den USA, hast du es mitbekommen, ist der erfolgreichste Kinostart des Jahres gemessen
an den,
an den Kinos. Ich glaube, der ist da drüben nur in was, 100 oder 300 Kinos oder noch 30 Kinos irgendwie so und er hat die beste...
Sieben.
Er hat die beste Kino-to-Viewer-Ratio des ganzen Jahres gehabt.
Ich gucke das nochmal ganz genau nach. Cannes-Gewinner Neuer startet mit sehr starken $540.000 in nur 6 Theatern.
6, krass.
Und da weiß ich nicht, ob er dann noch mehrere Leinwände kriegt, aber 6 Theater.
So kleine Filme werden ja dann meistens erweitert
hat,
nach hinten.
Genau, einen Schnitt von $90.000 und dann wird er jetzt in den nächsten Wochen in mehr Kinos laufen.
Ja, also das heißt, das Interesse ist da. Ich kann das auch nachvollziehen. Ne? Sean Baker ist ein interessanter Regisseur. Ich finde, seine Hauptdarstellerin ist wahnsinnig interessant. Generell, die Schauspieler sind ziemlich interessant. Und dieses Sexarbeiter-Thema ist immer ein Ding. Und ich glaube, das ist der würdevollste Film, der dabei hätte herauskommen können.
Da wirkt sehr so rausgegriffen in dieser Welt. Der ist da wirklich drinne.
Ja.
Und ich glaube, wenn man so Etablissements mal besucht, erlebt man das auch.
Ich hätte mir diesen U-Turn gerne gespart. Ich muss sagen, ich hätte gerne den Film gesehen, den Sean Baker gemacht hätte, wenn er nur im Sexarbeitermilieu erzählt hätte.
Mich hat das so ein bisschen an Triangle of Sadness erinnert. Da brauchte ich das letzte Kapitel auch nicht auf der Insel nachher. Und hier war ich auch so, es gibt so einen Moment, da droht eine Figur, eine anderen Figur. Und ich habe gedacht, zieh das doch durch, mach das genauso.
Mhm.
So hätte ich es gewollt. Und dann kommt dieser Anhang hinten. Ja, ich hätte es auch nicht gebraucht. Ich finde ihn aber gut. Ich finde ihn gut,
ich find
weil
ihn
seine Art,
gut.
Filme zu machen, ist was, das siehst du nicht alle 4-5 Wochen im Kino.
Ja.
So, und das ist wirklich erfrischend und das mochte ich ganz gerne daran.
Ich habe ihn auch in meiner Liste der besten Filme, jetzt nicht in der Top 10, aber das ist so im erweiterten Kreis, die Top 20 drin, weil ich sagen muss, so dieses Jahr waren nicht so viele Filme, die mich so gut unterhalten haben.
Kurz noch für dich, David. Am I Okay? Back to Black? One Love? Weißt du noch? Der Bob Marley-Film?
Ja, guck mal.
Die Farbe Lila. Also, ja,
also viel Musik im Film.
The Color Purple.
Ja.
Ich gucke, was Firebrand? Weiß ich nicht, was es ist. Sagt ihr sowas?
Firebrand?
Sagt mir gar nichts.
Nee. Haben dann, die auch Klassiker an Bord?
Das bestimmt, aber ich gucke Kapitel 9.
Schweizer Klassiker wären doch
für
super.
Für die Kleine vielleicht Garfield.
Heidi 1 bis 7.
Was ist Wicked Little Letter? Achso, schmutzige kleine Briefe. Wicked Little Letters, der soll gut gewesen sein. Das war diese Gemeinde, wo die sich so anfeinden mit deiner geliebten Olivia Colman. Wicked Little Letters gibt es bei Swiss Air. Ich suche jetzt die Sachen raus und ich weiß, du hast sie nicht gesehen. Lisa Frankenstein würdest du bestimmt nochmal gucken. One Life, weißt du noch, Anthony Hopkins als dieser...
Ja.
Der ist auch da.
Der ist auch
da. Und
also ein paar Filme, ja.
Ja, und da habe ich so ein bisschen was für dich hier schon mal zusammengesucht.
Auf dem Rückflug bin ich mit Lufthansa unterwegs.
Soll ich das jetzt auch noch parallel?
Nein.
Gut. Komm, ich erzähle dir mal ganz kurz, was du... Du hattest das letzte Mal schon, das fand ich ganz interessant, als ich gesagt habe, ich gucke mir die Riefenstahl-Doku an, gesagt, ach, kommt jetzt raus, dass sie doch ein Nazi ist? Hast du das so ein bisschen verfolgt, so ihr Leben, ihr Sein, diese sich immer in der Öffentlichkeit als Opfer darstellen und so? Ist das so ein...
Also am Rande, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich tief drin bin, aber ich kenne natürlich so ne ihr künstlerisches Werk und habe zumindest mitbekommen, das ist immer so dieses große... mitgeführte Fragezeichen war, weil sie immer von sich behauptet hat, sie hätte nicht, also das war ihr nicht bewusst.
Also nach dieser Doku hast du da auch kein Fragezeichen
ja.
mehr. Also ist ja wirklich so, sie hat immer behauptet, man muss wissen, Leni Riefenstahl mit das blaue Licht groß, relativ viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Und das war so das Sprungbrett, das vor allem Goebbels sie in den 30er Jahren wollte, als die Frau, die Filme macht, die als Nazi-Propaganda verwendet werden können. Namentlich sind die beiden wichtigsten Filme der Triumph des Willens.
Mhm.
Das ist der Reichsparteitag 1934 und dann der Zweiteiler Olympia über die Olympischen Spiele 36, wo er damals Jesse Owens, den wir in Race, hatten wir die Geschichte von ihm ja unter anderem gewonnen hat. Und Leni Riefenstahl hat dann sogar noch den Einmarsch Deutschlands in Polen am 1. September 1939 in Auftrag bekommen, das zu filmen. Und da kam es dann aber eben dazu, dass sie das erste Mal Tote sah. Da war sie dann zu viel und wollte davon abkehren. Und der Zeit ihres Lebens dann immer wieder behauptet, sie hätte von all dem nicht gewusst, von den Gräueltaten. Sie ist in öffentlichen Sendungen auch immer wieder von ganz normalen Einwohnern darauf hingewiesen worden. Zum Beispiel aus Hamburg eine Frau, die meinte, das hat man doch mitbekommen. Und sie mit ihren besten Verbindungen zu Adolf Hitler, zu Goebbels und so weiter, hat immer behauptet, nein. Sie hat alles archiviert und auf dieses Archiv oder Nachlass hat der Filmemacher Andres Feil in dieser Dokumentation Riefenstahl, die kommt am 31. Oktober raus.
Also Zugriff. Das ist Leni Riefenstahls Archiv.
Eigener Nachlass.
Ah.
So säuberlich, ist ja auch typisch deutsch,
ja.
So säuberlich abgeordnet,
ja, nicht ich,
dass sie sogar auf Kassette hat sie von Anrufern, die sie anrufen und dann erzählen, Frau Riefenstahl, ich wollte Ihnen auch nochmal sagen, der Moderator war so unfair zu Ihnen und so wie es Ihnen ging, ging es uns auch. Wir wussten doch alle nichts davon. Also kollektives Verdrängen und Opferhaltung hat sie alles säuberlich aufgenommen, auch in Kategorien Fürsprung und dann Leute, die das und das sagen, Leute, die Meinung haben und dann noch die kleine Minderheit, die was dagegen hatte. Alles aufgezeichnet und dadurch wühlt sich Andres Feil in 2 Stunden durch. Und da gibt es einfach Dinge, da ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Frau wusste, was Sache ist. Die hat erstens ja dann diesen Angriff in Polen selber gefilmt. Die hat dann Dreharbeiten gemacht, wo sie Sachen sagte, gesagt haben soll. Das ist noch das einzige, ein bisschen Fragezeichen. Sowas wie, guck mal, die da hinten in der Grube, die da die Grube graben und die Soldaten ringsrum, ist keine gute Aufnahme im Hintergrund für den Film. Können wir die wegmachen? Und dann wurden diese Juden erschossen in der Grube. Und da stellt die Frage, ob ihre Regieanweisung dazu führte, dass sie da direkt erschossen worden sind. Die hat später, als sie ihre Memoiren Jahren veröffentlicht hat und einen Verlag suchte, um einen guten Deal rauszuhauen, ihren alten Kumpel Albert Speer angerufen, der aus dem Gefängnis inzwischen frei war, nach dem Motto, ey Albert, kannst du mir da mal helfen? Nicht, dass sie mich über den Tisch ziehen, wie wir das hier gut machen. Also auch mit so ganz klaren Verbrechern, per Du und gute Kumpel sein. Die hat für eigene Dreharbeiten Roma und Sinti aus Lagern kommen lassen, als Komparsen, von der sie dann nach dem Krieg behauptete, denen geht's einem gut. Nachweislich ein Großteil davon gestorben, in Konzentrationslagern. Du findest durch die Bank hinweg, sie hat die Premiere von Olympia, diesem großen Zweiteiler, die Premiere wurde verschoben, weil sie ganz betrübt ist, zu Adolf Hitler persönlich hin, hat gesagt, Herr Hitler, ist ja jetzt wirklich schade und so, findet man da einen besseren Termin und schlägt ihm dann vor, das an seinem Geburtstag zu machen. Und er sagt dann auch selbst, naja, da habe ich eigentlich viele Paraden zu machen, wäre also vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das machen, dann muss ich den Kram nicht machen. Hat ihr quasi so im größten Film ihre eigene Weltpremiere ihm zum Geburtstag geschenkt. Also die hat ständig die Nähe gesucht. Ja, bei allen hohen Nazi-Funktionären und auch weit danach, die hat dann in den 60er, 70ern in Afrika Stämme gefilmt, wo sie meinte, das würde ihr Glück bringen, tolle Zeit. Aber in dem eigenen Archivmaterial sind eben Aufnahmen drin, wo du siehst, wie sie mit Stock rumfuchtelt, die Leute gefühlt fast schlägt, um sie in Position zu kriegen, um das schöne Bild zu machen, wo sie ihre Sponsoren, die sie für diese Reisen hatte, noch Persil und so weiter drapiert hat. Also ganz, ganz üble Bilder, die sie halt nie an die Öffentlichkeit kommen wollen, weil sie sich immer dieses Bild wahren wollte, derjenigen, die ein Opfer ist und die selbst sagt, naja, hat Hitler ihr gesagt, sie soll einen Film machen, macht sie den. Hätte Stalin das gesagt, hätte sie es auch gemacht, genauso wie bei Roosevelt, während sie im gleichen Atemzug sagt, dass ihre ganzen jüdischen Freunde und so ja nach Amerika gegangen seien. Also sie tut so, als hätte es für sie nie eine Option gegeben, was anderes zu machen oder eine Aufgabe oder einen Auftrag nicht anzunehmen, aber erzählt im gleichen Atemzug, was eigentlich die Leute rings um sie herum gemacht haben, die durchaus die Situation erkannt haben und gefürchtet haben. Mhm. Und sie wirkt hier wie eine, die auf der ganzen Linie ist mit der Nazi-Propaganda. Aus meiner Sicht, wenn dieser Zweite Weltkrieg anders ausgegangen wäre, dann ordentlich Karriere gemacht hätte. Und das ist dieses kollektive Verdrängen, was ja auch ein Stück weit kein besonders seltenes Phänomen ist, weil Menschen ja sonst mit ihrer Schuld nicht leben könnten und in den Spiegel schauen könnten. Aber so ist es dann halt. Und ich finde, Riefenstahl zeigt dir, weil er sehr clever die Sachen für sich sprechen lässt. Er kommentiert das gar nicht, sondern es spricht fast ausschließlich immer nur sie. Alles Aufnahmen, auch in Interviewsituationen, wo dann die Kamera weiterlief und sie anfängt auszurasten und wütend zu werden, wenn es immer wieder um dieses Thema, ob sie Nazi sei oder diese Propaganda unterstützt habe, extrem aggressiv und anschuldigend wird, wo du merkst, ah, da siehst du jemanden, der sein Trauma oder der seine Schulter verdrängt. Finde ich sehr interessant anzusehen, relativ trocken, aber danach stellt sich für mich da gar keine Frage mehr, dass diese Frau, entweder war die tierisch blöde, was ich mir nicht vorstellen kann,
nee.
Weil Quentin Tarantino und andere sagen ja bis heute, dass sie eine visionäre Filmemacherin war. Und das ist das Gefährliche. Du siehst schon bei den Aufnahmen von Olympia von damals, wie gut sie diese Dynamik der Menschen und auch der Körper, das ist ja ein großer Vorwurf, dass quasi diese Herrenrasse, ne, diese Schönheit, dieser Glanz eines Körpers so eingefangen wurde, die hatte filmemacherisch, vor allem ihr Kameramann, richtig viel drauf. Aber du kannst eben talentiert sein und trotzdem ein Unmensch.
Ja.
Das kommt für mich dabei so ein bisschen.
Die wirkte so ein bisschen wie Hitlers Auge. Sprich, die
ist Hitlers Lieblingsfilmemacherin gewesen.
Naja, klar. Im Grunde war sie das, wenn man sagt, normaler verlängerte Arm, aber hier das verlängerte Auge von der Ideologie der Nazis. Weil ob jetzt bewusst oder unbewusst oder abgesprochen oder nicht abgesprochen, aber die eben, wie du sagst, so die Körper so einzufangen und eben das Ideal der Herrenrasse dann auch so abzubilden, da hat man entweder dieselbe Ideologie oder man versteht sehr genau, was die Ideologie ist, derer, für die man es macht. Ich fand das immer absurd, dass es da überhaupt Bedenken oder Diskussionen darüber gab.
Weil sie auch ihre eigenen Telefonate mitschneidet. Du hast relativ spät auch jemanden, der anruft und dann auch wieder sagt, Frau Riefenstahl, ich bin mir sicher, in 1 bis 2 Generationen wird das deutsche Volk wieder zu seiner Ordnung und zu seiner Zucht kommen, so sinngemäß. Und sie sagt, das hofft sie, die Veranlagung habe es ja. Solche Dinge.
Ja, ja,
solche
ja.
Dinge. O-Ton. Also, es ist krass. Es ist krass. Ich finde, es lohnt sich ein Blick, nicht zwangsläufig im Kino, aber dann später kann man den mal auf dem Schirm haben zu Hause.
Ich finde aber trotzdem, dass man, und das muss man schon sagen, dass sie eine krasse, visionäre Künstlerin gewesen ist. Und das kann man ja trotzdem nicht nehmen. Ich finde,
sie ist auch lange hofiert worden, ne? Ja. Also auch von großen Filmfestivals. Sie hat viel danach auch noch gewonnen. Mhm. Aber darum geht es, glaube ich, nicht. Es geht nicht um ihr filmisches Schaffen.
Das macht die Doku nicht so. Das geht eher eben.
Da geht es wirklich nur um das blaue Licht, den sie selbst benennt als der Film, mit dem alles quasi losgeht. Oder der für sie wichtig war oder sehr wegweisend war für ihre Karriere. Und dann vor allem Triumph des Willens und Olympia. Und dann später noch Filme, bei denen sie selber mitgespielt hat oder die Hauptrolle eingefordert hat.
Gibt es einen klaren Hook? Also will die Doku ergründen, ist sie jetzt Nazi, ja oder nein?
Ja,
oder?
Das ist schon. Sie stilisiert sich immer als Opfer, die nichts gewusst habe. Kann das denn sein?
Achso, okay.
So, also, das ist schon das, worum es
da aber geht. Im Rahmen der Aufarbeitung ihres filmischen Schaffens und oder ist nicht so.
Nee, es wandert so ein bisschen an diese Zeit eben entlang, wie sie überhaupt da rangekommen ist, diese Aufmerksamkeit von Goebbels. Also sie behauptet auch selbst, dass es Vergewaltigungsversuche von Goebbels ihr gegenüber gab in der Dokumentation. Aber es dreht sich dann sehr viel wirklich um diese Frage. Konnte sie wirklich das alles nicht wissen und so weiter? Und ihre Nähe zu den Funktionären. Und dann auch ihr Leben nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie lange sie versucht, dagegen anzukämpfen und immer wieder damit konfrontiert wird. Und wie erboster sie auch immer wird, je öfter sie damit konfrontiert wird. Gut, wechseln wir von Leni Riefenstahl wieder in die heutige Zeit.
Ja.
Ne? Was kommt nach Teil 2? Teil 3. Wenn zum letzten Mal der Symbiont tanzt, dann ist Venom The Last Dance angesagt. Die ersten beiden Teile ja extrem erfolgreich, David. Wenn wir wissen, was erfolgreich ist, ist es auch gut, ne?
Ja, ja, klar.
Ich mochte den ersten Teil, den zweiten hier dann nicht mehr.
Ja.
Du konntest den ersten schon nicht leiden von Venom. Und jetzt sind sie wieder zurück. Ich habe mich vorhin mal versucht auf die Schnelle, weil ich habe die Review noch nicht gemacht. Wenn ich erzählen sollte, was passiert, na, eigentlich hatte ich schon verdammt Schwierigkeiten zu sagen, was ist der Ausgangspunkt. Also es gibt einen Typen namens Null.
Nee, nee, nee. Wir nennen ihn schon Knull, bitte.
Knull, Knull.
Wir lassen ihn uns bitte Knull nennen. Also was der Film macht, ist spannend, weil ich nehme ja mal an, du hast ungefähr den Wissensstand wie ich bezüglich der Hintergrundgeschichte von Venom und den Symbionten und Knull und
also
der
Xenophage. Also für gewöhnlich weißt du mehr als ich.
Genau. Also ich weiß nichts, dementsprechend wissen wir ungefähr beide genauso viel. Der Film sagt dann, am Anfang zeigt er mir, lass es 30 Sekunden sein. Da sehe ich so ein bisschen Schleim und da in der Mitte ist so ein Thron und auf dem thront so ein Wesen, weiße Haare, guckt zu Boden. Ich höre dann eine Stimme, die gehört offensichtlich zu Andy Serkis. Der ist Knull und Knull sagt dann, ich bin böse, ich bin hier eingesperrt, ich bin der Lord of the Void. Die Symbionten haben mich verraten und ich will die Welt und eigentlich die Galaxie erobern. Holt mir mal den Kodex. Ich wusste dann nicht, also gar nichts wusste ich im Grunde. Ich dachte aber insbesondere, was für ein
ganz
Kodex.
Kurz, wir übersetzen das nochmal in Plotsprache. Ich bin der Bösewicht.
Genau.
Ich sitze fest. Ich brauche meinen MacGuffin, um den Helden zu richten und alle, die ihn kennen und lieben.
Und da dachte ich noch so, wir hatten ja neulich darüber gesprochen, über Intro-Sequenzen, weil wir ja...
Bei Smile 2 die erste
bei
Szene.
Smile 2, wo ich meinte so, oh, das hat das Blockbuster-Kino so verlernt, am Anfang dich abzuholen, dich zu packen, gleichzeitig dir aber auch das Setting mitzugeben. Und hier machen sie es so halt 30 Sekunden den Bösewicht auflaufen. Da dachte ich aber, naja gut, der wird ja jetzt noch ein paar Mal kommen. Später noch wird mir ja noch mal erklärt, wer ist er, was ist das alles? Robert, was, also du hast den Film ja jetzt gesehen, die Frage macht also keinen Sinn, ich stelle sie trotzdem. Wie oft, glaubst du, wird dieser Bösewicht noch vorkommen?
Naja, der wird das große Finale bekleiden für gewöhnlich. Also der wird ja irgendwann, ne, denkst du, das ist geschafft und dann werden sie aber seine bösen Helfer oder irgendjemand muss ja den Kodex besorgen, diesen Kodex bekommen und dann ganz schnell fusioniert irgendwas und er ist frei und wird die Welt fressen oder
ja,
so.
Ja.
In der Hoffnung, dass der Held
aber
Hilfe bekommt,
Sekunde.
Von der man nicht rechnet
ja.
Und dann schaffen sie irgendwie, den wieder zurück in sein Gefängnis zu drücken.
Genau so, aber gar nicht ist es. Also es ist
nein.
Wirklich, nee, man sieht den Helden.
Dann gucke ich den nicht.
Man sieht den Bösewicht genau noch zweimal. Und zwar für, also die 30 Sekunden vom Anfang, da kannst du dann nochmal jeweils 5 Sekunden draufpacken für die beiden. Also
wenn ihr länger sitzen bleibt, seht den vielleicht noch einmal mehr.
Stimmt. Ja, das kommt, das habe ich nicht mehr gesehen, weil ich bin natürlich wieder
geflüchtet.
Rausgegangen bei den Credits. Aber man kann natürlich auch ganz bis zum Ende sitzen bleiben. Aber also unter einer Minute sieht man diesen Bösewicht.
Weil und Andy Serkis den besten Stundenlohn dieses Jahr bestimmt verpasst.
Wahrscheinlich, ja. Aber während man noch sich darüber wundert, was das jetzt gerade sollte, ganz am Anfang, macht der Film in den ersten 10 Minuten dann auch nochmal was ganz Abstruses. Und zwar erinnerst du dich vielleicht genauso wenig wie ich, aber das war so ein kleiner Hintergedanke, den ich noch hatte. Oder irgendwo hinten hat sich das noch abgespeichert. In der After-Credit-Scene.
Das wusste ich noch.
Vom zweiten Teil. Und das ist ja auch so absurd, dass man nicht mal mehr vom zweiten Teil von der Haupthandlung ausgehen muss, sondern in der After-Credit-Scene ist es ja so, dass Venom plötzlich durchs Multiversum gesogen wird und in unserem Marvel Cinematic Universe landet. Und dadurch auch alle möglichen Fragen aufkamen bei den Fans, wird er jetzt auf Spider-Man treffen? Und ganz am Anfang passiert etwas, Venom sitzt in einer Bar und trinkt gerade Alkohol.
Also Eddie Brock sitzt Eddie in der Bar.
Und er hält sich mit dem Barmann, plötzlich geht ein Portal auf, da wird er reingesogen und dann kommt er auf der anderen Seite raus und macht das, was in diesem Film noch häufig passieren wird, nämlich er sagt das, was gerade passiert ist, nochmal laut auf. Wow, jetzt sind wir wieder bei in der normalen Welt, Multiversen sind aber auch blöde, schenk mir mal noch einen ein.
Und damit du es verstehst, hat der Barmann nochmal eine veränderte Frisur.
Genau. Und ich dachte so, also das heißt, sie haben im Vorgänger was aufgebaut, was jetzt sofort annulliert wird.
Das hat mit dem
wird.
Ganzen Deal mit Sony und Spider-Man natürlich zu tun, ne? Der Teil des MCU ist und die sich fragen, können sie da mehr Figuren reinkriegen oder nicht?
Ja.
Ob sich Disney und Sony irgendwie einigen.
Aber
jetzt kommt dieser Film raus und da gibt es keine Entwicklung, dass Venom Teil des MCUs wird.
Aber warum denn eigentlich nicht? Ich habe das wirklich nicht verstanden, weil ich dachte, war das nicht geplant, dass die beiden so quasi miteinander fusioniert werden?
Sony hat die Rechte an Spider-Man und all und der ganzen Welt von Spider-Man. Deswegen ja mit dem Web, Kraven und der Hunter,
genau,
Morbius.
Genau, die hatten
so.
Ja einen Deal abgeschlossen,
und
dass sie sich
Spider-Man selbst ist Teil des MCU für 3 Filme gewesen.
Mhm.
Und dieser Deal wurde jetzt erneuert. Er bleibt weiterhin und länger Teil des MCU. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Filme. Es betrifft immer nur die Figur Peter Parker, Tom Holland.
Genau, aber es war ja davon auszugehen, dass es zumindest eine Absprache im Hintergrund gab, um das vielleicht ein bisschen anzugleichen, weil sie ja auch gesehen haben, dass jetzt mit sowas wie No Way Home, dass der Erfolg einfach zu krass ist. Deswegen dachte ich, da will Sony einfach eine Scheibe sich von abschneiden und deswegen werden diese Bösewichte aus dem Sony Cinematic Universe,
die Sinister Six quasi,
genau, rüberwandern. Aber jetzt, also es wird sofort annulliert, sofort. Und damit im Grunde wahrscheinlich auch so die Wünsche der Fans, die dachten so, oh, was werden jetzt
es
so...
Es gibt eine Aussage im Film, die lässt das immer noch offen.
Ja?
Ja.
Ich weiß ich nicht mehr.
Kurz off the record.
Er ist der Typ, hä?
Null.
Nein?
Nein!
Um es mal für euch zusammenzufassen, weil ihr merkt, es ist ein bisschen wirr, aber genauso ist dieser Film. Die ersten 10 Minuten habe ich gedacht so, oh, was passiert denn hier gerade? Hier passiert alles und nichts, weil der Plot hat sich zu diesem, also ist noch nichts passiert. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch eine neue Organisation kennengelernt, weil es in der Area 51 gibt es jetzt plötzlich so eine Geheimorganisation.
Aber das sagen sie uns nicht im Film direkt, oder?
Doch, das sind doch...
Sagen so, die uns auch, wo die sich befindet?
Ja, ja.
Die und sagen die uns auch, ob die anderen davon hören werden? Und ob Dinge, die passieren, Ablenkungsmanöver sind?
Ich liebe vor allen Dingen, dass die Wissenschaftler im Film auch immer so dastehen und sich dann immer nochmal so sagen, wenn man sieht etwas, also es gibt zum Beispiel eine Figur aus einem der beiden Vorgängerfilme, die auftaucht und dann sagt einer der Wissenschaftler, er hat also überlebt, während diese Person, ich dachte so, das passiert die ganze Zeit.
Ich liebe auch, wie sie vor dicken Scheiben stehen, einen Knopf drücken, damit die Gegenseite reden kann und sie auch reden können. Aber dann gibt es eine Szene am Richtung Ende des Films, wo zwei hinter zwei großen Scheiben in zwei verschiedenen Räumen durch diese Scheiben reden können. Und dann denkst du so, what?
Dann gibt es eine Figur, die erzählt dann, was ist die große Bedrohung? Denn über Knull wird, also man sieht ihn ja nicht mehr, es wird immer nur über ihn.
So scheiße.
Es wird, ich nenne ihn jetzt halt einfach so. Über den redet man halt die ganze Zeit, ohne dass man diese Bedrohung wirklich spüren würde. Und dann sagt einer der Wissenschaftler, ja, aber das würde ja bedeuten, dass das das Ende der gesamten Menschheit wäre. Also es ist so richtiges Amöbenkino. So richtig für den allerletzten, der so wirklich, also wenn du deinen Hamster mit ins Kino bringst, der wirklich nicht viel im Kopf hat und damit der noch versteht, was da oben passiert, wird jeder Satz, jedes Bild wird durcherklärt. Und das ist wirklich die faulste Art und Weise, wie man ein Drehbuch schreiben kann. Dieses Drehbuch ist sowieso generell wirklich zum Kotzen. Es gibt diese heilige Dreischeißigkeit der Dinge, die nicht passieren sollten. Das eine habe ich gerade genannt, das andere sind Abkürzungen. Also wenn im Drehbuch Sachen erfunden werden, um Situationen zu erzwingen, die nur dafür da sind, eine Dringlichkeit aufzubauen. Ein Beispiel, es gibt ja im Trailer diese Szene auf dem Flugzeug, wo Venom da dranhängt. Das macht er, um eine große Distanz zu überbrücken, denn der Plan von Eddie Brock, das lernen wir dann, er will nach New York. Das hier ist also im Grunde so eine Art Road-Movie. Er will von Punkt A, was ja, ich glaube, er ist in Mexiko gestrandet oder so und möchte jetzt nach New York. Und es gibt so eine Alien-Rasse, die heißen The Xenophage. Die sind die eigentlichen Bösewichte. Die haben so ein Superradar und wenn der angeht, dann springen die vom Boden einfach hoch in die Luft, kommen von 0 auf 100, sind die plötzlich da. Und dann werden Situationen quasi übersprungen. Also das Drehbuch muss nichts mehr aufbauen, sondern Dinge ploppen einfach auf im Raum. Das Militär sagt dann, Wir haben übrigens eine Ortung. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass Venom auf diesem Flugzeug gesichtet wurde. In der nächsten Szene ist das Militär genau da, wo Venom ist. Und zwar nicht da auf dem Flugzeug, sondern irgendwo in der Wüste ist er abgestürzt. Das heißt, hier sind die ganze Zeit so ja, Unsinnigkeiten und Abkürzungen. Und dann gibt es halt die typischen Logiklöcher, für mich der dritte Punkt, ne? Also wo du dann zum Teil gar nicht mehr verstehst, was hier eigentlich gerade passiert. Warum ist das hier, dieser Kodex, hatte ich schon erwähnt, der ist so ein Plot-Device, wie das erklärt wird und also die Regeln dieses Plot-Devices sind so, also es ist so abstrus. Du bist in einer Szene auf die Toilette gegangen, das ist die dümmste des ganzen Films. Total schade, dass du das nicht gesehen hast. Wie gesagt, dieses Plot-Device, dieser Kodex, wie die Regeln sind und wie dadurch auch diese Bedrohlichkeit entstehen, werden durch diesen einen Moment so aufgehebelt, weil du gar nicht verstehst, warum Venom das in dem Moment macht. Du denkst dir, was war der Plan? Es ist nur da, damit die Drehbuchautoren irgendwie sagen, okay, wir müssen Eddie Brock von Punkt A nach Punkt B bekommen. Wir wissen aber nicht wie. Lass uns einfach eine Situation so dumm wie möglich erzwingen. Und das ist dieser Film. Und dazwischen passiert dann noch das, was haben wir uns in der Vergangenheit schon drüber, ich will nicht sagen gestritten, aber beim ersten Teil mochtest du es ja noch, diese Eddie Brock Show.
Da mochte ich noch das, wo er da in dem Lobster-Aquarium.
Ja, ich habe es jetzt übrigens, es gab einen Trailer, den ich ja auch in meiner Kritik verbaut habe, wo nochmal auf den ersten und den zweiten zurückblickt werden. Diese Filme waren schon immer kacke, aber dieser dritte, der ist richtig räudig. Das ist richtig, richtig schlecht. Und es gibt wieder so eine Sequenz, die hält mit dem Lobster-Ding.
Aber am schönsten war zu hören, wie ich habe das Gefühl, David hat es akustisch noch untermalt, wie sie versuchen am Ende einen sehr rührenden Moment zu erzeugen.
Ja.
Und der Film gänzlich daran scheitert, weil es gibt keine Substanz, auf die diese Szene beruhen könnte.
Das ist ja hier der Last Dance und das wollen sie einen halt irgendwie spüren lassen, indem halt vor allen Dingen wird mit Rückblicken auf die vorherigen Filme gearbeitet. Da werden dann halt wirklich Szenen eingespielt aus den Vorgängerfilmen. Und dazu läuft dann ein Song von Maroon 5, Robert. Und das ist so cringe. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar, weil du auch, das hat sich ja nie ergeben. Die Venom-Filme sind ja nicht dafür bekannt, dass das tiefgründige Charakterstudien wären, wo man das hinterher sagt, so, oh, Venom und Eddie Brock sind so tolle Freunde, sondern die grunzen sich ja die ganze Zeit an. Auch hier in diesem Film ist die meiste Zeit, Eddie Brock sagt was, sagt so, Mann, seit ich dich kenne, ist auch mein Leben echt im Arsch. Sagt dann Venom, sagt dann selber. Und das ist die Szene. Ja, dann gibt es noch einen blödsinnigen Subplot mit einer Familie, angeführt von Rice Iphens, wo ich dachte so, was macht der hier? Warum ist auch
Chevy
Oh Mann, und wir sind Filmkritiker, Hilfe.
Ganz ehrlich, den Namen, Chiwetel Ejiofor.
Chiwetel
Ejiofor.
Ja, 12 Years a Slave. Unter anderem aber auch Doctor Strange, erster Teil, wo er ja dann zum Bösewicht wird und wo ich dann auch dachte, er ist doch dann aber schon im Teil des MCU und sollte ja auch wiederkommen, ne? War der nicht irgendwie...
Ich weiß es nicht.
War der in Doctor Strange Multiverse of Madness zu sehen? Ich weiß es auch nicht mehr.
Auf jeden Fall, dieser dritte Venom-Teil, der ist es nicht.
Der ist Müll. Der ist richtiger Müll. Und ich kam hinterher wieder
raus. Ich finde es spannend, dass sie uns erklären im dritten Teil, weil ich hätte mich immer gefragt, wie lange leben die eigentlich so als Symbiont und Eddie Brock zusammen? Naja, bestimmt schon ein paar Jahre oder so inzwischen.
Ein Jahr.
Ein Jahr. Da dachte ich so, what?
Ja.
Alle drei Filme umspannen ein Jahr.
Ja. Vor allen Dingen, wenn man Tom Hardy ins Gesicht guckt, ich finde, der sieht krass aus. Der hat so abgebaut. Ich finde, Tom Hardy altert echt schlecht. Und ich finde auch, dass er in diesem Film echt genervt und gelangweilt wirkt. Also, wenn der nicht irgendwie, der ist ja irgendwie Mitproduzent. Also, wenn der das nicht wäre, würde ich fest davon ausgehen, dass der eigentlich immer zwischen den Zähnen nach Hilfe schreit und nur raus will aus dem Vertrag, den er mal unvorsichtigerweise unterschrieben hat.
Es ist halt ein fetter Geldregen. Und als er den ersten Teil unterschrieben hat, war Superhelden sein auch noch auf einem ganz anderen Level, auch qualitativ.
Aber dieses Drehbuch hat er sich doch 100% durchgelesen. Also vielleicht doch nicht. Kann sein, dass er einfach am Set erschienen ist und gesagt hat,
ich fand ja auch diese Bike Rider Nummer da nicht geil. Hieß sie The Bike Riders?
The Bike Riders, ja.
Ich? Auch nicht so geil.
Ja,
ich mag ihn gerne, aber...
Ich fand ihn nicht schlecht, aber...
Da muss man wieder ein bisschen Schmackes rins auf die Leinwand.
Also für diejenigen, die sagen so, also Venom und Eddie Brock, das ist... Also meine Frau ist ja total angetan gewesen, auch vom zweiten Teil, den wir ja auch schon schrottig fanden. Ey, vielleicht findet ihr da noch was. Aber ich finde, der hier erzählt die blödeste Geschichte von allen, nämlich gar keine mehr. Und hat dann auch, also ich habe das auch selten erlebt, dass gar kein Bösewicht mehr aufkommt. Beziehungsweise er ist zwar da, aber dann auch nicht. Also die Leute, die jetzt gesagt haben bei den Trailern, oh, endlich ist einer meiner Lieblingsbösewichte, weil Knull gibt es erst seit 2017.
Ich finde, der ist relativ prominent in den Trailern, zumindest benannt. Und die Leute werden sehr enttäuscht aus dem Kino gehen, weil das ist schon ein bisschen unfair. Ich finde aber auch, es erinnert mich eher so wie an so eine WoW-Add-on-Cinematic-Sequenz, wie er da gezeigt wird in seinem dunklen Verlies, wo auch immer das ist.
Yves hat es ganz schön gesagt. Er meinte, man hätte diesen Film auch komplett ohne den abdrehen können, hätte dann hinterher, also es wirkt so ein bisschen so, als hättest du den am Reißbrett entworfen, hattest aber noch keinen Bösewicht und dann hat jemand gesagt, ey Leute, was mit Knull? Lass mal bei After Effects noch schnell so ein paar Szenen einfügen hinterher und dann machen wir per Voice-Over, sagen wir dann an einigen Stellen, sagen wir Knull, weil im ganzen Film, das webt sich ja nicht ein, es gibt keine einzige Szene, wo die Figuren auch miteinander interagieren würden und ich glaube, das kann man ganz easy voneinander
trennen. Hätte auch Loki sein können, der seine komische Alien-Armee auf Venom hetzt.
Ja.
Durch diese Zeitlöcher,
ja.
Teleportationslöcher.
Oder wie bei She-Hulk, wo sich herausstellt, dass am Ende kommt sie ja in der Drehbuchabteilung von Marvel an. So, es hätte auch die Drehbuchabteilung sein können.
Wo sie bei Kevin landen.
Also das ist bad. So, und ich kam raus und hab mal wieder mit der freundlichen PR-Frau von Marvel mein kleines Aufeinandertreffen wie immer gehabt, die ganz schockiert war, dass ich, ne, ich sagte so, die anderen waren schon schlecht, aber der ist der schlechteste von allen. Und du merkst es so, wie sie, echt? Und hat so tief durchgeatmet. Ich dachte so.
Aber ich finde es auch krass. Ich habe gestern bei Venom selber mal drauf geachtet, weil ich mir auf Toilette gegangen, habe mich kurz hingesetzt und dachte so, ich weiß ja, wie ich finde, was kommt denn da so? Und ich finde es krass, wie, und ich frage mich manchmal, woher das kommt. Gerade bei also so Kollegen ältere, die ich jetzt gar nicht unbedingt kenne, aber die für irgendwas schreiben, ist mir aufgefallen, jetzt wirklich so 2, 3, und das war nur repräsentativ von so 4, 5, wo ich das mitbekommen habe, die so ein bisschen verhuscht und fast schon stottern sagen, naja, also der hat schon seine Szenen, der hat schon seine Momente. Und ich dachte so, sie formulieren das wirklich so, als hätten sie Angst, dass sie nicht mehr vom Studio zur Pressevorführung eingeladen
ist. Ist ja auch so. Also ist ja früher zumindest so eine Sache gewesen, die ich gehört habe.
Ja, was ist das denn? Also ich habe das weder erlebt noch gehört tatsächlich jemals.
Ich habe es auch nicht erlebt, aber also mir wurde das erzählt, dass wenn du für ein Magazin arbeitest, und vielleicht bist du nicht beim größten Magazin, weil, also muss man ganz ehrlich sagen, bei uns in der Pressevorführung, Presse bedeutet ja nicht nur, dass da die Bild und der Spiegel sitzen, sondern auch das U-Bahn-Magazin.
Sicherlich viele kleinere, ja, vieles dabei.
Wirklich so kleine Sachen, also auch das Obdachlosen-Magazin zum Beispiel hat, glaube ich, auch eine Kinoabteilung und der oder die Journalistin
die,
sitzt
dann
da
mit
drin.
Ob die jetzt die dann da reinlassen oder nicht? Also ich meine, das, also warum sollte ein Studio sagen?
Mir hat mal einer ganz konkret erzählt, also es ist natürlich eine Hörensagen, aber ein Studio soll ihn auf eine Blacklist gesetzt haben und seitdem hat er zu mir gesagt, versucht er den entweder aus dem Weg zu gehen oder sagt halt nur noch so halbgares Wischiwaschi-Zeug.
Den Presseleuten, aber danach ja im Release, also da, wo du es veröffentlichst, ist doch klar, was du davon gefunden hast und das checken. Also zumindest, wir bringen ja eine gewisse Reichweite mit und ich weiß, das Studio,
das gab's auch bei uns
das Studio
auch schon.
Checkt das
gegen. Es gab eine konkrete Sache, weil ich
daran ganz genau erinnere ich mich auch ganz explizit.
Ja. Und da wurde ein ganzer Deal aufgelöst.
Ja.
Ja. Da hatten wir beide einen Deal, der aufgelöst wurde. Wir hätten uns entscheiden können. Wir hätten sagen können, ja, der Film ist.
Ach so.
Ne?
Ach so. Ja, aber das ist ganz normal. Du warst bei der Social Movie Night.
Ja.
Ja, das ist ganz normal. Bei der Social Movie Night war immer so, dass ich vorneweg die Filme ganz oft gesichtet habe und gesagt habe, das passt nicht zur Reihe.
Genau, aber wir haben es ja hier an der Stelle schon mal gesagt. Wir könnten viel mehr Geld verdienen, wenn wir halt auch sagen würden.
Aber das nein.
Ja.
Tun wir ja nicht. Tun wir nicht.
Ja, gut. Aber daran sieht man ja schon.
Aber das passt nicht in die Riege. Da musst du ja keine Angst haben. Und das verstehe ich ja auch. Da sagen sie, pass auf, wenn dir der Film nicht gefällt, macht es keinen Sinn für uns, in das Event zu investieren.
Ja.
Das ist ja fair. Da geht es ja nicht um Pressefreiheit.
Ja.
So, die wird ja da nicht angegriffen. Aber naja.
Aber ich glaube, der Schritt ist dann nicht allzu groß. Aber ey.
Das liegt auch an demjenigen, der dieses Geld potenziell empfangen würde. Ne? Es gehört auch was dazu zu sagen, naja, gut, dann machen wir es nicht. Ne? Die Hand nicht aufzuhalten, ist natürlich auch nochmal ein Thema.
Was mich halt eher daran verwundert ist, so. Es ist ja nicht so, dass David Hein exklusiv alle Filme scheiße findet, sondern ich bin halt als Erster
andersrum,
raus.
Alle Filme finden David Hein scheiße.
Ich bin als Erster raus und hinter mir, ich weiß,
ich frage mich auch, warum du mal als Erster rausgehst. Du weißt doch ganz genau, dass du bist der Erste. Weißt
ja,
du,
aber ich setze mich, also die Credits laufen.
Geh doch schnell auf Toilette, warte, bis 2, 3 Kollegen vor dir raus sind, aber die stehen da 2,5 Stunden und warten auf die ersten Stimmen und die erste, die sie kriegen, ist, das war ja die größte Scheiße von allen. Naja, also da denke ich mir auch so, David, geh doch nicht als Erster voran. Und vor allem, als du raus bist, sind hinter dir gleich 2-3 Kollegen durch. Lass die vor,
ich hab extra,
mach einen Bogen.
Ich habe extra gewartet, aber der vor
keiner
mir,
wollte.
Vor mir, die beiden sind dann halt wirklich auf Toilette gegangen erstmal. Also bin ich ja, der Erste.
Weil die so Taktik haben, weißt du?
Ja, ja. Aber hinter mir, ich weiß, du fandst ihn nicht gut, ich fand ihn nicht gut, ja. Sebastian fand ihn nicht gut. Also alle, die hinter mir, Beatrice fand ihn nicht gut. Also alle, die hinter mir gekommen sind, außer ich glaube Hardy von Moviepilot, der fand ihn super, was auch immer den geritten hat. Das heißt,
Venom.
Also A, von den Leuten hört man es ja dann und das ist ja nun wirklich nicht so, ne? Also das Superhelden-Genre spielt halt gerade nicht mehr wirklich viel gutes Geld ein. Abgesehen jetzt von sowas
ja,
wie Deadpool vs. Wolverine.
Horrorclowns, das ist es.
Und die öffentliche Meinung ist ja auch offen. Also, und gerade Sony mit ihren Filmen, ne? Also, nach, wer nach Madame Web nicht das Gefühl hat, so, oh, gehen wir mal vorsichtig rein, aber
ich
die stehen
da fast,
halt dann da.
Also, da
und sagen,
ja, aber bei Spider-Man Beyond the Universe ist ja super geil. Ne? Also, sie können das ja dann auch auf einer ganz anderen Ebene. Das Ding ist halt einfach, ich glaube, wir haben halt keine Angst zu sagen, was wir denken. Und auf der anderen Seite, das Publikum ist auch langsam satt, immer wieder ins Kino, haben wir darüber geredet, Zeit und Geld auszugeben, wenn es für sie nicht passt. Und dann die Studios gefragt, eine Qualität zu liefern. Ich denke, das wissen sie aber auch.
Ja, ja. Aber also ich merke, mich pisst es maximal an, dass ich diesen Stempel habe von wegen, ah, der ist der Marvel-Hater wieder. Und ich denke so, ja, aber eure Filme sind halt auch krasser Mist. Also und ich habe auch ein bisschen Angst schon vor Kraven the Hunter. Wann kommt der? Im Dezember, ne?
Nee, der ist, glaube ich, geschoben.
Ist der geschoben worden?
Jahr?
Nee,
ist
nee,
der
kommt,
nächste
ich,
Jahr
noch,
geschoben
oder?
Worden?
Also, also weil, dann haben sie ihn ja nochmal geschoben, weil der wurde ja schon mal verschoben.
Der wurde mehrfach verschoben.
Ja.
12. Dezember doch.
Ja, weil, also das ist ja
pass
dann...
Pass auf, ich gehe mit dir zusammen raus bei Kraven the Hunter
sagst du
als erstes
zuerst,
und
sag
jetzt erstes.
Ja.
Sag ich, ich finde den ja ganz gut, aber jetzt kommt David.
Nee, du musst dann schon sagen, dass du das, den absolut unterirdisch findest. Auch
nee, ich
wenn
muss
du
sagen, wie ich ihn finde.
Nee.
David, du, wie, wenn ich ihn bist, gut finde, dann sag ich, dass er gut
bist
ist.
Bist du jetzt mein Freund oder nicht? Oder redest du immer nur?
Was ist mit dir los? Aaron ja. Taylor Johnson.
Ja, den müssen wir eh hassen, weißt
warum
du doch.
Warum denn?
Na, weil meine Frau ihn liebt.
Ach so.
Ja.
Nee, David, da stehst du drüber.
Nee.
Das schaffst du.
Schaff ich nicht. Wobei, ich habe jetzt eine Woche im
schick
Urlaub.
Schick in den Flitterwochen jeden Tag Bilder von Aaron Taylor Johnson und setzt Kali
zeigen. Das sind ja Flitterwochen. Ich sage immer Urlaub.
Nee, eigentlich sind es nicht Flitterwochen.
Wieso nicht?
Es ist Flitterwoche.
Also, wie gesagt, wir wissen nicht, ob ich nicht vielleicht von einem Seestern aufgemümmelt werde. Falls nicht, komme ich nächste Woche wieder, aber dann bist du vielleicht verhindert. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir nächste Woche eine Sonderfolge des Podcastes veröffentlichen, beziehungsweise ihr kriegt die Reste.
Sehr gut.
Ihr kriegt die Reste.
Nee, und in der Tat, wir haben einen sehr coolen IFA-Talk gehabt mit über das Thema künstliche Intelligenz und hatten auch Dietmar Wunder, den wir schon hier im Podcast als Gast hatten, als den kennt ihr als die Stimme von Daniel Craig, also James Bond oder als Adam Sandler und viele andere wie Don Cheadle oder Cuba Gooding Jr. Und ganz explizit auch nochmal am Thema deutsche Synchronbranche haben wir über künstliche Intelligenz, die Gefahren, aber auch die Chancen gesprochen und wir mochten den Talk inhaltlich sehr gerne und jetzt kommt das einzige Aber. Die Qualität wird sich unterscheiden von der, die ihr sonst gewohnt seid, weil ihr viele Messegeräusche ringsherum habt. Mein Mikrofon ist etwas leiser als das von David. Alles auf einer Tonspur abgelegt.
Meine Stimme ist einfach lauter als deine.
Das ist einfach geiler. Und unsere wunderbaren Toningenieure hier werden jetzt die gesamte Woche daran werkeln, daraus das Beste rauszuholen, dass es dann auf euren Ohren
kracht.
Geil. Ja. Super Unterhaltung gibt.
Also bis übernächste Woche.
Nee, bis nächste Woche von der IFA live, Leute.
Ja.
Bis dann, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.